Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Manuela Nitsche, ich bin die derzeitige Präsidentin von Soroptimist International Deutschland und ich habe bei den vielen Veranstaltungen, die ich in der letzten Zeit besuchen konnte, sehr viel Kontakt zu verschiedenen Organisationen, Vereinen und Verbänden bekommen. Unter anderem habe ich die Vorsitzende des Verbands berufstätiger Mütter, Cornelia Spachtholz, kennengelernt. Und sie ist heute bei mir zu Gast. Hallo, liebe Cornelia.
Hallo, liebe Manuela.
Grüß dich. Ja, wir hatten uns ja mehrmals in Berlin getroffen, aber immer nur kurz und zu bestimmten Veranstaltungen, zum Beispiel beim Deutschen Frauenrat. Und wir konnten uns erst letztens mal richtig intensiver austauschen. Da hatte ich mir eben gedacht, es wäre wunderbar, wenn du hier mal erzählst, was es mit dem Verband berufstätiger Mütter auf sich hat und was du für den Verband alles schon gemacht hast.
Ja, erstmal sage ich danke, Manuela, für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, weil du hast ganz richtig in unserem persönlichen Austausch erkannt, wir wirbeln politisch sehr viel rum, auf vor allem bundespolitischer Ebene. Allerdings die, für die wir rumwirbeln, nämlich alle jetzigen, bisherigen und zukünftigen berufstätigen Mamas, die wissen gar nicht alle, dass es uns gibt. Und dabei gibt es uns schon seit 35 Jahren. Also wir feiern, wenn das ein Grund zum Feiern ist. Eigentlich wäre ein Grund zum Feiern, wenn ein Verein alle seine Aufträge erledigt hat, sozusagen, und nicht mehr vonnöten ist. Aber wir sehen insbesondere seit der Pandemie, dass wir mehr vonnöten sind als jemals zuvor eigentlich. Wir sind teilweise zurück an unsere Gründungsanfänge geworfen, 1990 am Küchentisch in Köln, wo sich Frauen zusammengetan haben, die sagten, ich bin es leid, weil ich Mutter bin und arbeiten möchte, meiner Qualifikation entsprechend finanziell unabhängig sein möchte, dass ich ständige Aushandlungsprozesse innerhalb der Familie habe. Anstelle, dass da schon mal klar ist, ein anderes Mindset, ja, auf den anderen, die zur Familie gehören, zum Beispiel den anderen Elternteil. Und natürlich, und das war ganz massiv Gründungsanlass, die öffentliche Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur in Qualität und Quantität. Weil nur Quantität reicht uns nicht.
Ja, das ist ja schon mal ein super Vorsatz. Aber ich glaube auch zu dem, was du eingangs gesagt hattest, dass ihr noch nicht so sehr bekannt seid. Und das würde ich jetzt gerne mal ändern. Ich habe auch gelesen, im November 2008 wurde der VBM ja beim Deutschen Frauenrat mit aufgenommen. Hat es euch denn mehr Publicity gebracht oder überhaupt für eure Arbeit noch mehr beigetragen?
Publicity würde ich nicht sagen. Interessant ist, wir haben ja keine Ressourcen im Sinne von, wir sind ein kleiner Verein. Und wir sind weder strukturell noch projektbezogen gefördert. Das heißt, wir müssen sehr genau hingucken, wo unsere Ressourcen hingehen. Und das heißt, dass wir schon früher, also auch zu diesen Zeiten, virtuell viel zusammengearbeitet haben. Und damals war der Deutsche Frauenrat noch nicht so weit. Ich kann mich erinnern, dass das sogar ein Redebeitrag von mir war, dass der Deutsche Frauenrat doch mehr virtuelle Schritte gehen sollte, sozusagen, damit alle davon wissen, weil einfach das Netz sich immer mehr ausgebreitet hat, dass die Menschen sich über das World Wide Web informieren, ja, und präsentieren.
Ja, klar. Das heißt, ihr habt euch gleich über das Web bemerkbar gemacht.
So, ich kann mich zum Beispiel erinnern, weil wir einen Hackerangriff hatten auf unserer Website. Jahre später, 2015, hatte ich zum Beispiel 50 Interviews gegeben, ja, unterschiedlichste Presse. Und davon waren 3 DPA-Interviews, weil wir einfach auch virtuell damals präsent waren und es noch nicht so viele Player in unserem Bereich direkt gab, weil wir waren die Ersten und lange Zeit die Einzigen, ja, bis sich dann 2007, wenn ich das richtig weiß, noch Working Moms gegründet haben. Aber bis dahin waren wir die einzige Lobby zukünftiger, in Klammer, ne, berufstätiger Mütter. Und übrigens von Anfang an auch sehr weit voraus, weil wir schon 2007 unseren Slogan geändert haben und die Männer in unseren Slogan aufgenommen haben. Wir haben also gesagt, als Lobby zukünftiger, in Klammer, berufstätiger Mütter zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer. Und zwar schon sehr früh bewusst, dass wir das nur gemeinsam schultern können.
Ja, das finde ich super. Das ist natürlich richtig gut, dass ihr da auch gleich dran gedacht habt. Bevor wir jetzt mal zu euren Aufgaben kommen, würde ich aber auch gern mal sagen, dass du alles ehrenamtlich machst. Unbezahlt ehrenamtlich.
Das
Genau.
müssen wir an der
Unbezahlt.
Stelle differenzieren, weil
Ja.
viele sind auch im Ehrenamt. Ich denke an verschiedene Positionen, aber da gibt es Aufwandsentschädigungen, die teilweise so hoch sind, dass es dass den Durchschnittsverdienst der Bevölkerung widerspiegelt.
Das stimmt, das ist eigentlich dann schon ein Gehalt, genau. Und du machst es unbezahlt.
Im Ehrenamt. Im Übrigen bin ich das seit 42 Jahren, ich persönlich. Früher im Sportverein und dann, was Eltern und insbesondere wir Mütter damals, so, mein Sohn ist jetzt über Mitte 20, ja, dass wir eben im Elternrat, in der Kita und so weiter sind. Und ich war auch an der Hochschule als Spätstudierende, war ich dann Mitglied im Frauenrat an der Hochschule in der Gleichstellungskommission. Ich habe Berufungsverfahren begleitet und gleichzeitig in Gremien, wo unser Sohn eben war. Ob das an der Kita der Hochschule war, weil ich eben spät studiert habe, erst mit Mitte 30. Oder ob das dann später in Kita und Schule war. Also das, was so die übliche Vita von uns Eltern und insbesondere von uns Müttern auch ist, was wir alles so ehrenamtlich, ja, nebenbei mit integrieren in unseren Alltag.
Ja, das ist schon bewundernswert, die ganze Zeit wirklich das dann durchzuziehen, so viele Jahre. Also das finde ich wirklich super.
Du bist ja selber im unbezahlten Ehrenamt sozusagen Präsidentin von einem, ich glaube, ihr seid So Optimist International Deutschland ist der größte Frauenverband Deutschlands. Ja.
Also, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, der größte Frauenverband sind wir nicht. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, der Frauenverband von der katholischen Kirche, aber wir gehören zu einem der größten Frauenverbände.
Also unglaublich. Und ich weiß ja meine Aufgaben und was ich zu tun habe. Also kann ich mir vorstellen, wie
Ja,
das
das ist
jetzt erstmal bei
richtig.
dir aussehen muss. Also
Ja,
hier
wir sind.
sprechen zwei miteinander, die beide leidenschaftlich, ja, unbezahlt ehrenamtlich ihren Dienst an der Gesellschaft leisten. So muss man das einfach mal kurz auf den Punkt zusammenfassen. Ja, weil
Ja,
wir uns für die Themen interessieren und begeistern, nämlich Artikel 3 unserer Verfassung, ja, echte Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und für mich im Übrigen und auch für unseren Verein ist das keine Einbahnstraße der Frauenförderung, ja, sondern wir gucken genau hin, was braucht es. Und ich sage mal, unsere Anfänge 1990, als die Frauen sich gefunden haben, die den Verein gegründet haben, da, weil wir die Einzigen waren, ja, nicht nur in Köln, sondern deutschlandweit. Aber sie haben sich damals natürlich auf Köln konzentriert, dass ihre Situation vor Ort sich verbessert. Ist mir berichtet worden, weil damals war ich nicht dabei, ja, dass es große Kundgebungen gab, dass es Windelprotestaktionen am Rathaus gab und solche Sachen, ja.
Ja, das kenne ich, das kann ich komplett nachvollziehen. Solche Aktionen macht Sor Optimist Deutschland natürlich auch. Und wir laden auch immer mal Kommunalpolitikerinnen oder Kommunalpolitiker ein, um unsere Themen zu adressieren. Sowas macht ihr ja sicherlich auch, oder?
Ja, und nach und nach kamen eben andere Aktionen dazu, dass man eben bewusst hingeguckt hat, wo macht es Sinn, politisch anzudocken, sich zu verorten, in wichtige Netzwerkearbeit zu gehen zu den Themen. Und natürlich war dann einer unserer ersten Organisationen, wo wir Mitglied dann wurden, nicht nur in Köln, NRW, Frauenrat, NRW sind wir auch sehr, sehr langjährig Mitglied oder Arbeitskreis Kölner Frauenvereinigung, sondern dann war es, wie du eingangs sagtest, die nächste Stufe war auf Bundesebene eben und das war dann der Deutsche Frauenrat. Ja, und Inzwischen sind wir in sehr, sehr vielen Gremien. Wir sind auch fast von Beginn an und wir sprechen davon, ich glaube, über 14 Jahre im Bündnis Kindergrundsicherung zum Beispiel, ne? Und wir sind auch im Bündnis gemeinsam gegen Sexismus oder im UN Women Germany oder auf Landesebene nochmal, weil das Bildungsthema auch so wichtig ist, sind wir langjähriges Mitglied im Forum Bildungspolitik Bayern und haben uns als einer der Erstunterzeichnerinnen für die Bundesebene der Bildungswende jetzt angeschlossen, ja, oder sind auch mit Kita-Reform jetzt in Kooperation. Wir gehen sehr gerne auch themenspezifisch Kooperationen ein und gucken auch hin. Und der Prozess ist auch nicht abgeschlossen. Wo sollten wir Mitglied werden? Weil so wie ich eingangs sagte, hier den anderen Elternteil ins Boot zu holen, so ist es auch, dass in vielen Gremien die gemeinsame Schnittmenge ist und wir gemeinsam einfach stärker sind.
Habt ihr denn ein Thema, was ihr wirklich auch begonnen habt und abschließen konntet?
Ja, es gibt etliche Themen. Also es fing an mit öffentlicher Betreuungsbildungsinfrastruktur und die Besteuerungssystematik, ja, also weg vom Ehegattensplitting hin zu anderen Lösungen, wie beispielsweise Individualbesteuerung. Also es war schon mit Gründung klar, wir brauchen einmal diese öffentliche Betreuungsinfrastruktur und zum anderen aber auch die Steuersystematik eine andere, ja, damit innerhalb der Paarbeziehung nicht diese Unwucht entsteht. Inzwischen kommt ja ein weiterer Grund dazu, dass auch zwischen Familien nicht die Unwucht besteht, ja. Also die verheirateten Paare oder Elternpaare und die Unverheirateten, ja. Also da ist ja auch eine Unwucht. Aber ja, 2008, zurück zu deiner Frage, haben wir die Beschlusslage gefasst, flächendeckender Ausbau, gebundene, rhythmisierte Ganztagsschule. Wir haben uns sehr intensiv damit befasst, ein Positionspapier, sehr aufwendig beschlossen und auch viele Zeichnerinnen gewonnen. Zum Beispiel war das damals auch Verdi. Pszyszke hatte das gezeichnet. Und gleichsam haben wir gesagt, wir fordern einen Rechtsanspruch für einen Ganztagsplatz von 0 bis 14 plus Jahren. Warum dieses Alter? Weil wir wussten, also klar, Schwangerschaft ist das eine, Geburt das andere und dann alles, was folgt. So, und von daher war völlig klar, unter dreijährig, über dreijährig, da war die Politik schon dran, noch immer nicht in dem Umfang, wie wir es für erforderlich halten, aber da war sie schon dran. Aber uns fehlten die Übergänge in die Grundschule und dann der Übergang in die weiterführende Schule, wo ja dann auch sehr bald Pubertät ein Thema ist und so weiter. Und der Leistungsdruck, den Übergang, weil sich ja dann bei uns in der vierten Klasse schon die Spreu vom Weizen trennt, unberechtigterweise sozusagen, ja, weil einfach Jungs zum Beispiel anderes Lerntempo haben und Entwicklungstempo als wir Mädchen oder weil es Kinder gibt, die einfach mehrsprachig aufwachsen und da auch nochmal einen Puffer brauchen. Und darum geht es ja, dass die Kinder ganzheitlich ihr Potenzial gefördert wird. Und wenn wir wissen, die Qualität ist stimmig, ja, auch mit den ganzen Rahmenbedingungen, dann können wir als Eltern auch loslassen und die Kinder in diese Fremdbetreuung abgeben.
Das hört sich ja wirklich super interessant an, aber eben auch total umfangreich. Also da merkt man ja erstmal bei deinen ausführlichen Beschreibungen, was da alles wirklich dranhängt. Wie seid ihr denn das alles angegangen?
Unser erster Kontakt zu VertreterInnen der Bundesregierung war dann 2012 mit Dr. Christina Schröder, ehemalige Bundesfamilienministerin seitens CDU. Und sie war auch das war ein einstündiges Fachgespräch in einem Hotel in Düsseldorf, kann ich mich sehr gut erinnern, ein kleiner Rahmen. Und sie war sehr intensiv im U3, Ü3, also unter dreijährig, über dreijährig. Und da habe ich vehement unsere Beschlusslage, die damals schon 4 Jahre alt war, dass wir unbedingt Rechtsansprüche auch für den Schulbereich brauchen. Also über diese Phase hinaus, die Kindergarten und Co. betrifft. Und wir haben ja jetzt viele, viele Jahre später, inzwischen haben sich nach und nach Weggefährtinnen gegeben, die auch zum genau dem gleichen Thema gekämpft haben. Wir haben es auch zusammengetan. Ja, und jetzt haben wir ab 2026 fängt der Rechtsanspruch an zu greifen, zumindest in der Grundschule. Das ist ein toller Erfolg. Oder wenn ich zurückgucke, wir haben eine Vorstandsfrau gehabt, das heißt eine Mitfrau, die sich für den Vorstand beworben hat, auch 2008. Das sind spannende Jahre. 2008, Daniela Duda, ich darf offen mit ihrem Namen umgehen, denn wir werden noch dazu öffentlich berichten. Daniela Duda hatte sich vorgestellt und für ein Vorstandsamt beworben. Und in ihrer Bewerbungsrede sagte sie, formal juristisch, rechtlich, steuerrechtlich bin ich alleinerziehend. Das wird aber dem anderen Elternteil nicht gerecht, dem Vater meines Kindes. Ich bin getrennt erziehend. Und das hat die Versammlung so aufgesaugt in dem Moment, weil es nicht nur mich, sondern auch punktuell andere betroffen hat. Und so, aha, ja, stimmt, ja. Und seitdem sind wir mit dem Begriff umgegangen und haben dafür geworben, dass zum einen die tatsächlich Alleinerziehenden noch mehr Unterstützung, viel mehr Unterstützung als bisherig brauchen, nämlich emotional, strukturell, finanziell und auch von der Wertschätzung. Also Alleinerziehende haben es ebenso schwierig auf dem Wohnungsmarkt, nicht nur wegen der Preise, sondern angenommen zu werden, wie Familien, kinderreiche Familien oder Familien mit sichtbarer durch Namen oder Hautfarbe Migrationsgeschichte, ja.
Ja,
Also,
das
ne,
stimmt.
also, aber wir wollten eben auch ein deutliches Zeichen setzen, dass da, wo der andere Elternteil auch nach Trennung als Paar nach wie vor Verantwortung übernimmt, muss das auch wertgeschätzt werden und anerkannt werden, im Wording und finanziell. Und jetzt der 10. Familienbericht der Bundesregierung widmet sich den besonderen Lebenslagen von allein- und Getrennterziehenden.
Das sind ja tolle Beispiele. Super.
Ja,
Klasse. Also das ist ja schön zu hören. Ich hatte auch gelesen, wir haben ja auch letztens uns drüber unterhalten, über das Ehegattensplitting. Da habe ich nochmal nachgelesen und gesehen, 2007 haben ja schon die Verbände gefordert, dass das Ehegattensplitting aufgegeben wird. Und bis heute ist ja nichts passiert. Also das heißt, das sind jetzt ja so Punkte, an denen man die ganze Zeit jahrelang dran gearbeitet hat und es geht nichts vorwärts. Das gibt's ja leider auch.
also wir haben ja schon langjährig Unterstützung zu diesen Forderungen vom VDU auch, Verband Deutscher Unternehmerinnen, die ja feststellen, dass es schwierig ist, Frauen und Mütter, ich sage mal, selbst wenn das Interesse da wäre und die Tätigkeit sich eignen würde und alles in Vollzeit oder vollzeitnah zu beschäftigen, weil einfach doch, insbesondere wenn familiäre Aufgaben dazukommen, es in der Regel die Entscheidung ist, dass dann die Frau beruflich zurücksteckt, ja, und dass da ein Hemmnis unter den Verheirateten nach wie vor das Ehegattensplitting ist und schlimmstenfalls sogar mit der beitragsfreien Mitversicherung in der Krankenkasse
Genau.
des Ehepartners. Und dann sind wir im Minijobbereich, ja, und das ist eine Dramaturgie für uns Frauen, die schlimmer nicht sein könnte, ja, ein Dreiklang, der missklänglicher nicht sein könnte. Also Ehegattensplitting, beitragsfreie Mitversicherung plus Minijob. Einmal karrierehemmend, entwicklungshemmend, nicht sichtbar, einkommensmäßig und am Ende kommt der Bumerang der Altersarmut auf uns zu. Und das, wo wir auf dem Weg dieser Lebensreise gar nicht wissen, werden wir uns trennen, kommt beim Haupternährer ein Pflegefall, ein Unfall oder sein Unternehmen geht in Insolvenz oder sein Arbeitsplatz wird wegrationalisiert. Das sind ja alles Variablen, die wir nicht kennen und wissen, sondern die werden sich dann ereignen. Und damit müssen wir dann
Absolut, ja.
umgehen und
Ja.
waren vielleicht wegen ein, zwei, drei Kindern am Ende noch plus Pflegefall der Angehörigen. Und waren dann Jahre draußen und nur in geringfügig oder Teilzeit beschäftigt.
Ja, das stimmt wirklich, was du da aufgezählt hast. Also das sind ja große Themen, die wir da bearbeiten müssen, weil uns sonst ja wirklich einiges um die Ohren fliegt. Aber ja, du weißt ja, wie krass das ist und welche Auswirkungen wir dann haben werden. Zum Beispiel das Thema Altersarmut.
Und wir sehen es ja auch, selbst das, was vom Gesetzgeber empfohlen ist und finanziell unterstützt wird, die betriebliche Altersversorgung, gucken wir mal hin. Es sind überwiegend Männer, die das nehmen im Vergleich zu Frauen, die das ausschöpfen mit der Entgeltumwandlung. Und gleichzeitig sind es überwiegend Männer, die, wenn sie es machen, in viel höheren Summen machen. Ja, also klar, wenn wir nur
Genau.
Teilzeit verdienen, geringere Einkünfte haben, dann gucken wir genau hin, wo das Geld hingeht, ja, ohne in der Folge da noch Kapazitäten zu haben. Also das ist auch, weil du fragtest nach markanten Sachen, wenn wir gerade bei Altersarmut sind. Wir haben 2014 weltweit neu den Equal Pension Day ausgerufen zur ungleichen Rente zwischen Frauen und Männern bei eigenerworbenen Ansprüchen. Das war so ein kleines politisches Erdbeben damals, weil
Ja.
sich natürlich viele, viele lange vor uns, wir sind wie gesagt erst 1990 gegründet, mit der Altersarmut auch durchaus von Frauen beschäftigt haben. Aber es war nie thematisiert, obwohl wir die Studie aus dem Bundesfamilienministerium hierzu herangezogen haben, die Dr. Christina Schröder in Auftrag gegeben hatte und die 2011 veröffentlicht wurde. Es hat sich nie jemand auseinandergesetzt mit dem Rentenunterschied zwischen den Geschlechtern, so wie wir es von der Equal Pay Day Kampagne kennen, Einkommensunterschied. So, und das haben wir thematisiert und damals war die Rente durchschnittlich auf Grundlage dieser 2011 veröffentlichten Studie 60% weniger für Frauen als für Männer. Und deswegen haben wir den
Unglaublich.
Stichtag 4. August genommen als symbolischen Stichtag. Und das wurde am Anfang in Frage gestellt. Habt ihr euch nicht verrechnet? Sind es nicht 40%? Nein, es waren 60% durchschnittlich. Wie gesagt, eigenerworbene Ansprüche ohne abgeleitete wie Witwenrente. Und das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Und zack, seit 2015 gibt es einen Equal Pension Day in Österreich, in der Schweiz. 2015 haben wir das Verdi, Frauenbündnis gegen Altersarmut gegründet, wo der VBM Mitinitiatorin und zu den Erstunterzeichnerinnen gehört. Also das Thema ist schon inzwischen auch medial unglaublich mit einem Drive aufgegriffen. Das geht ja so weit, dass es Äußerungen gibt von unserer frisch gewählten amtierenden Bundesarbeits- und Sozialministerin, dass sie hier die Rente anders gestalten möchte, den Flickenteppich auflösen möchte. Ich sage mal, das ist Gesprächslage schon lange, aber wird schwierig sein.
Ja, ist aber super wichtig, dass wir da dran gehen, ne? Also wir beschäftigen uns ja bei SOROPTIMIZE International auch mit Altersarmut. Wir haben genau die gleichen Themen. Und was wir auch letztens, wir beide zusammen besprochen hatten, war ja, dass zum Beispiel bei dem Equal Pay Gap ja auch noch dazu berechnet werden muss, dass die Männer ja nicht nur mehr Gehalt bekommen, sondern eben auch noch viel mehr Support, zum Beispiel Dienstwagen und sowas alles, was ja die Frauen auch nicht bekommen. Das müsste man ja auch noch mal obendrauf setzen.
Danke, dass du es ansprichst. Das thematisieren wir als Verband berufstätiger Mütter, hatte ich das mehrfach in verschiedenen Zusammenhängen thematisiert, zum Beispiel in den nordischen Botschaften, als Island ihr besonderes Gesetz vorgestellt hat zur Entgeltgleichheit, ob sie denn den Gender Pay Gap anders berechnen, weil in Deutschland fehlen eben Boni, Incentives, Entgeltwerte, Leistung. Du hast gerade paar
Genau.
Beispiele gebracht. Also grundsätzlich können alle davon profitieren, wenn sie denn in diesen Führungspositionen sind. Aber wir wissen ja, dass es
Ja, da
überwiegend
ist
Männer in den
richtig.
Führungspositionen sind, außer hier unbezahlt ehrenamtlichen Vorständen,
Genau.
wie wir zwei hier gerade uns austauschen. Und ja, und jetzt haben wir 10 Jahre später endlich mal einen Antrag auch, weil das ist auch immer ressourcenmäßig, rechtzeitig Anträge stellen zu können, sich Zeit dafür zu nehmen. Und es war jetzt einfach mal wichtig. Ich hatte das vorher in Gesprächslage auch beim BPW, bei der Projektleiterin thematisiert und habe jetzt einen Antrag reingebracht, Neuberechnung Gender Pay Gap. Was ja, ich sage mal, natürlich gibt es Hürden aktuell, weil die Gesetzeslage nicht so ausgerichtet ist, dass diese Daten alle jetzt erhoben werden können und von den Unternehmen alle preisgegeben werden müssen. Aber es ist wie an vielen anderen Stellen, dann muss man gucken, welche Gesetze brauchen wir, damit das möglich ist, damit die Zahlen einfach valide sind. Weil wir haben seit 2008, wo der BPW den Equal Pay Day von den USA nach Deutschland geholt hat, haben wir eine Berechnungsgrundlage, mit der wir seither umgehen, die ja unbereinigt heißt, ja, der bereinigte ist ja weitaus niedriger, aber die unbereinigt, und zu unbereinigt gehören einfach all diese Instrumente noch mit dazu, ne, die du auch schon beispielhaft angesprochen hast. Und da bin ich sehr gespannt, wie das hier seinen Weg nehmen wird. Also da muss was passieren, weil die Zahlen, ich gehe davon aus, wenn wir das wirklich erfassen können, gegenrechnen können, dann gehe ich davon aus, dass der Gender Pay Gap wahrscheinlich doppelt so hoch ist.
Ui, das ist aber dann viel, wirklich, echt, wow.
Auch die ganzen Leistungen der Versicherungswirtschaft, ich habe dir ja eingangs gesagt, hier betriebliche Altersversorgung, ne, da kann man auch die Zahlen, die Statistik gucken, wer das im Unternehmen also in Anspruch nimmt.
Es ist aber auch gut, das mal aufzuzählen und zu publik zu machen und den Frauen zu sagen, damit sie auch bei Bewerbungen und so weiter darauf achten, dass sie eben auch das ansprechen. Weil das kann ja auch gut sein, oder das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich war ja noch nie in solchen Firmen beschäftigt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch nicht nachgefragt wird und nicht drauf bestanden wird.
Darauf bestanden, also der gesetzliche Anspruch ist da, und je nachdem, wie
Ach
das
so.
Unternehmen, der gesetzliche Anspruch der Entgeltumwandlung ist da. Und je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, gehen die proaktiv damit um und kommuniziert der Ansprechpartner je nach Unternehmensgröße, Branche und so weiter. Und es gibt halt Unternehmen, da muss das dann halt vom Mitarbeiter angestoßen werden. Und deswegen ist es gut, dass auch die Frauen wissen, ne, Entgeltumwandlung bringt Ihnen und dem Arbeitgeber was. Und es gibt sogar Unternehmen, die so weit gehen, dass sie das intensiv fördern und nicht nur die verpflichtenden 15% draufpacken, weil die Unternehmen ja ganz andere Ersparnisse haben durch die Entgeltumwandlung, sondern die dann sagen, ich packe nicht die verpflichtenden 15% mit drauf, sondern ich packe 30% mit drauf, weil ich was für meine Mitarbeiterin tun möchte. Weil du gerade das Thema ansprichst, wir
Ach, das ist
sind
ja
ja
super.
in vielen Kooperationen, so auch, also wie gesagt, 2014, haben wir den Equal Pension Day ausgerufen. Das fiel mir mal 2013 auf einer nächtlichen Fahrt von Berlin nach Nürnberg ein, zurück nach Nürnberg ein. Und dann war ich nachts rausgefahren, habe gegoogelt, ob es das gibt. Gab es nicht. Und dann habe ich die Domains gesichert und dann meinen Vorstand informiert und gefragt, machen wir das als VBM oder mache ich es persönlich? Ich weiß, dass es gemacht werden muss. Ja, so. Und wir hatten damals, um das publik zu machen, nicht nur ein Pressegespräch zum Pressegespräch in Berlin eingeladen, sondern wir haben einen Spot produziert, und da bin ich bis heute unendlich dankbar, weil der ist komplett unbezahlt ehrenamtlich produziert. Kann man sehen, Equal Pension Day, der Spot. Und das war ein 50-köpfiger Cast, also 50 Menschen, die vor der Kamera mitgemacht haben. Und eine 13-köpfige Crew. Und die wollten alle nicht mal Benzingeld haben, die wollten nicht mal Parkgebühren erstattet haben, was ich gemacht habe, weil das einfach wichtig ist. Ich habe Catering gemacht, allerdings selbst, ja, unendlich geschmierte Brötchen und so
Klasse.
weiter. Und
Awesome.
wir haben dann im Juli 2014 haben wir die Dreharbeiten gehabt, und ein paar davon kannte ich einfach, weil ich ja selber studienbegleitend, um das Genre kennenzulernen, Komparsin war. Und so kam das, dass ich Profis kennengelernt habe und dann auch wusste, ja, wo das Portal ist, um da mal alle abzutelefonieren und für so ein Projekt gewinnen zu können. Und es war unglaublich.
Toll, klasse. Aber apropos Filme, jetzt erinnerst du mich an was? Ich habe auf eurer Website ja auch gesehen, du hattest einen Film gemacht, Me for Her International. Was hat's denn damit auf sich? Also, wie bist du dazu gekommen? Denn das ist ja ein Gewaltthema. Also, es geht ja darum, dass den Staat die Gewalt von Männern gegen Frauen 53 Milliarden Euro kostet. Ich habe das dann nochmal nachgeschaut, weil ich das nicht glauben konnte. Das hattet ihr umgerechnet, das sind täglich 154 Millionen Euro nur in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine, das ist natürlich ein totales Orange Day-Thema. Aber was hat dich dazu praktisch veranlasst, auch dazu noch einen Film zu machen?
Also ich habe dir gerade vom Equal Pension Day erzählt. Das ist praktisch das bittere Ende der Altersarmut, wenn unsere Ziele und Forderungen, unsere Satzungsziele nicht erreicht sind. Dann kann uns der Bumerang der Altersarmut treffen. Ja? Und Was hat Gewalt gegen Frauen, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen mit dem Verband berufstätiger Mütter zu tun? Ganz einfach. Ich habe dazu auch ein Interview gegeben, was veröffentlicht wurde. Ich glaube, BuzzFeed und noch irgendwelche. Und wir haben ja dazu eine Riesenveranstaltung gemacht. Übrigens die einzige bisher in letzten Jahr 34 Jahren Vereinsgeschichte, wo die Bundesfrauen- und Familienministerin persönlich vor Ort bei uns zu Gast war für ein Grußwort. Ja, das ließ sich Lisa Paus nicht nehmen damals, dass sie hier der Einladung folgte. Und es waren ganz neue Gäste, die Veranstaltung ist nach wie vor abrufbar.
Ja, das setzen wir auch in die Shownotes dann. Da schickst du mir noch den Link.
Genau, und jetzt zurück zu der Frage. Klar, wir wissen, dass viele Frauen und insbesondere Mütter in toxischen Beziehungen verharren. Dass sie, also es gibt die statistischen Zahlen darüber nicht, aber das ist Thema. Wie kommen wir an die Zahlen flächendeckend ran, dass sie immer wieder zurückgehen, ja, in Gewaltbeziehungen. Also während die Beziehung noch existent ist und dann auch als Nachtrennungsgewalt und immer ist der Treiber wirtschaftliche Abhängigkeit. Also das ist ein Haupttreiber neben anderen. Und dann haben wir eine weitere Dramatik in der Regel. Es gibt ja auch andere Gewaltfälle gegen Frauen, schlimmerweise. Aber dass schon ein Grand auch daher resultiert, dass diese Frauenfeindlichkeit und Mütterfeindlichkeit an der Stelle greifen kann, weil es wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt. Und das ist ja, wofür wir kämpfen, Mutter sein und erwerbstätig sein, selbstverständlich machen. Und zwar in dem Umfang erwerbstätig sein und Einkommen zu haben, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind, selbstbestimmt sind. Ja, das ist ja ganz, ganz wichtig, uns berufstätige Mütter in diesem Anliegen zu stärken, und zu ermutigen und dafür die Strukturen zu verändern. Und das ist, du sagst gerade, boah, du hast die Zahlen nochmal nachgeguckt. Das ist schon der Hammer. Also, und das kann dann auch die Forderungen ableiten, weil die Zahlen sind ja nicht mal final und sie sind ja schon Jahre alt. Das leitet natürlich die Forderungen ab, wie im Bildungsbereich übrigens auch. Wir sprechen nicht von Kosten, wenn wir hier ins System etwas geben und verändern wollen. Wir sprechen von Investitionen mit einem hohen Return on Investment. Und das versuchen wir die ganze Zeit in die politische Ebene. Wir haben die Kosten, Debatte haben wir satt. Wir wollen
Das glaube ich.
Investitionsentscheidungen, ja, und nicht nur in die Sicherheit, wie sie es gibt, sondern wirklich in den anderen elementaren Bereichen. Und das ist für die nächste Generation, also für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, ja, brauchen wir ein sehr, sehr gutes Bildungssystem von Anfang bis zum Ende. Und das Verständnis, dass Kindergarten etc. auch Bildung ist. Und mit unserer jetzigen Bundesfamilienministerin und Bildungsministerin, ja, also Karin Prien, wir begrüßen das ausdrücklich, dass Bildung und Familie zusammengelegt ist, solange die Themen, die uns natürlich sehr, sehr wichtig und am Herzen und satzungsbedingt auch als Auftrag sind, eben hier auch die anderen Aspekte des Ministeriums weiterhin bedient werden. Ja, aber wir begrüßen die Zusammenlegung ausdrücklich.
Ja, also ich finde das auch sehr gut. Und ich sage ja auch immer, dass das Ganze wirklich im Kindergarten und in der Schule anfängt. Bildung ist einfach das absolut Wichtigste. Und wenn man sich mal überlegt, wie man dieses Geld anders einsetzen könnte, ist unglaublich. Also wie gesagt, ich habe die Zahl echt mehrmals nachgeguckt und es stimmt aber tatsächlich. 154 Millionen Euro täglich. Also es ist völlig verrückt. Also wir setzen auf jeden Fall deine oder eure Website in die Shownotes. Hast du denn noch irgendein Thema, irgendwas, was ich jetzt nicht angesprochen hatte, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben willst?
Wow, was ich gerne mitgeben möchte. Liebe Menschen, seid gut zueinander. Nehmt Perspektivwechsel ein. Geht nicht immer davon aus, was für euch das Richtige ist, ist auch das Richtige für euer Gegenüber und seid solidarisch miteinander. Und liebe Frauen, fangt mit Frauensolidarität endlich mal richtig an. Denn nur wenn wir Frauen untereinander solidarisch sind, können wir auch die anderen dazu einladen, solidarisch mit uns zu sein. Dann können wir männliche Feministen haben. Aber bevor wir Frauen nicht Feministinnen sind, und da geht es um echte, wahrhaftige Gleichberechtigung und Gleichstellung, da geht es um Inklusion, da geht es um Diversity. Bevor wir das nicht sind, können wir das schlecht von anderen erwarten. Und von daher, ja, Wettbewerb ist wichtig und gut. Ich bevorzuge, mit mir selber im Wettbewerb zu sein und zu gucken, wie ich bestmöglich leisten kann. Und ich bevorzuge Transparenz und klare Linie, klare, offene Kommunikation. Tut manchmal weh, deswegen ist es umso wichtiger, darauf zu achten, wie wir miteinander kommunizieren. Aber Klarheit ist ein guter Prozess und nicht nur im Sinne von Transparenz der Gehälter. Wie gehen wir miteinander um?
Ein wunderbares Schlusswort. Super. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Wenn dich unsere Episode inspiriert hat, dann empfehle uns gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Eure Manuela Nitsche.